Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir ringen um die Frage, wo und wie Kirche heute eigentlich wächst. Und auch dieses Evangelium ist wieder eines, das in diese Metaphorik der Schrift über das Wachsen hineingehört. Es geht darum, dass Bäume wachsen und Frucht bringen. Und es geht darum, dass wir selber wachsen und Frucht bringen. Und ich möchte Sie einfach teilhaben lassen an sehr persönlicher Auseinandersetzung, weil ich nicht den Eindruck machen möchte, ich möchte Sie für irgendetwas tadeln oder im schlechten Sinne herausfordern. Ich möchte Ihnen einfach nur auch zeigen, wie sehr mich dieses Evangelium vom Fruchtbringen herausfordert, weil ich natürlich weiß, dass mir Verantwortung für das Evangelium gegeben ist und das auch in besonderer Weise. Jeder und jede von Ihnen hat dort, wo sie stehen, Verantwortung. Aber ich weiß natürlich auch vom Evangelium her, dass denen, denen mehr gegeben ist, von denen wird mehr verlangt werden. Deswegen gerne eine persönliche Reflexion über die Herausforderung dieses Evangeliums an mich selbst und vielleicht bringt es auch in Ihnen etwas zum Klingen. Hütet euch vor den falschen Propheten. Die falschen Propheten sind offensichtlich die, die keine Frucht bringen oder deren Früchte eher sauer schmecken. Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter aber schlechte. Von der Tradition unseres Glaubens her wissen wir, dass der fruchtbarste Baum, auch wieder in der Metapher gesprochen, der Baum des Kreuzes ist. Wir verehren vor allem in der Karwoche das Kreuz, den Herrn am Kreuz als den Baum des Lebens. Alle Fruchtbarkeit der Kirche geht von seiner Lebenshingabe aus. Alles, was in der Kirche wächst, geht letztlich auf diese Hingabe des Herrn am Kreuz zurück, der als der Baum des Lebens verehrt wird. Wir feiern diese Hingabe, die Kreuzeshingabe, den Baum des Lebens in jeder Eucharistie. Und wir wünschen uns, dass die Eucharistie Frucht bringt und wir erleben zumindest äußerlich, dass es eigentlich nicht wächst. Und ich frage mich jetzt persönlich immer wieder selber, in welcher Haltung, in welcher Aufmerksamkeit, in welcher inneren Zugewandtheit möchte ich Eucharistie feiern, ohne dass mir das jedes Mal gelingen würde, damit etwas fruchtbar wird, damit etwas wachsen kann. Und ich möchte beginnen mit einem weltlichen Beispiel, das mir einiges eröffnet hat. Als ich eine philosophische Promotion geschrieben habe über ein bestimmtes Thema, über einen bestimmten Autor, hat mein Doktorvater gesagt, es wäre sinnvoll, wenn ich diese Position auch nochmal mit einem anderen Autor abgleiche. Einen, der irgendwie in der Moderne steht, und ich habe Jürgen Habermas gewählt, ein sehr berühmter Philosoph, und man liest da so ein bisschen Sekundärliteratur und denkt sich, naja, das habe ich gleich, ne? Man bildet sich ein, gescheit zu sein und denkt sich, zwei, drei Argumente nehme ich jetzt rüber, das ist richtig, das ist falsch und fertig. Und de facto war es dann so, dass ich mir gedacht habe, nee, ich kann jetzt nicht einfach über Habermas, der ein philosophisches Genie ist, ihn in so ein paar Sätzen abhandeln und abkanzeln, womöglich. Und dann habe ich angefangen, ihn ausführlicher zu lesen. Und je ausführlicher man jemanden liest und versucht, ihm auch Wertschätzung entgegenzubringen und nicht sofort mit ihm fertig zu sein, desto mehr spürt man, dass man im Grunde in ein ganzes Universum eintaucht, in einen unglaublichen Horizont von Denkwelten und Auseinandersetzungen und Problembewusstsein, in eine Breite und Tiefe. Auf einmal habe ich gedacht, da ist ein riesiges Feuer und ich bin vielleicht der Zündholz, das man mal schnell anzündet und wieder vergeht. So sehr steht er mit dem, was er im Zusammenhang gedacht hat und geschrieben hat in der Landschaft. Was will ich sagen? Es ist jedenfalls die Ehrfurcht gewachsen vor diesem Autor und von seiner Denk- und Lebensleistung. Und je länger ich gelesen habe, desto schwieriger ist es geworden für mich, die Dinge schnell abzugleichen und mal sagen, okay, jetzt nehme ich noch 2, 3 Argumente von Habermas rein und dann bin ich durch mit ihm. Und dann habe ich mir gedacht, als ich dann Priester war, ich war es zu der Zeit auch schon, aber tiefer in das Amt hineingewachsen bin, ganz oft, wenn wir die Messe feiern, fangen wir an, über Heiligenleben zu sprechen, weil das gerade der Gedenktag ist. Und auch da ist mir dann wieder gekommen, ganz ehrlich gesagt, ich lese in der Vorbereitung ein paar Sätze über diesen Heiligen oder diese heilige Frau und rede dann recht gescheit daher und meine, das habe ich irgendwie alles schon im Griff und verstanden. Aber liebe Schwestern und Brüder, heilige Männer und Frauen sind noch viel mehr wahrscheinlich als Jürgen Habermas ein inneres Universum, in denen sich was zeigt von ihrer Erkenntnis und Größe und Liebe zu Gott. Da ist man auch nicht einfach fertig. Verstehen Sie, ich will damit sagen, die Frage, wie wir über jemanden sprechen, hängt damit zusammen, wie wir aus der inneren einerseits Distanz, aber andererseits auch sich einlassen, sich bemühen, der Person, die um die es geht, gerecht zu werden und sie gewissermaßen auch von sich her zu zeigen. Dass man sieht, also dieser Mensch, mit dem bin ich jetzt nicht fertig, sondern der zeigt sich mir so und wenn ich ihn achte und ehre, dann kommt ein Geheimnis zum Vorschein, mit dem man nicht sofort fertig ist. Und das einem schon gar nicht irgendwie zur Verfügung steht, als wäre man der Wissende und der Supergescheite. Verstehen Sie, das führt einen in die Demut, hoffe ich zumindest. Die Versuchung bleibt immer, dass man allzu schnell und allzu fertig mit jemandem ist. Und dann ist mir die Frage gekommen, ja, wie gehst du eigentlich mit Jesus um? Weil der, den du verkündigst, ist der Herr. Und auch da, meine Lieben, wir neigen so schnell dazu, über Jesus zu sagen, naja, ich kenne ihn aus der Geschichte vom verlorenen Sohn und aus dem barmherzigen Samariter, er war ein ganzer Netter, und dann rede ich gescheiter her über ihn. Aber meine Lieben, in Jesus sind alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit überhaupt verborgen. Er ist die Wahrheit und die Liebe Gottes schlechthin. Und die Frage ist dann, wie fangen wir an, über ihn zu reden? Wie ist unsere Verkündigung so, dass vielleicht Menschen ahnen, durch unsere Verkündigung, ja, da ist etwas, jemand gegenwärtig in diesen Worten, in diesem Handeln, der ist so viel größer als alles, was wir selber zu sagen hätten aus uns. Sehen Sie, es gibt im Johannesevangelium die Szene, wo die Tempeldiener zu Jesus geschickt werden von den hohen Priestern. Der predigt gerade im Tempel und die sollen ihn abholen, weil sie ihn verhören und womöglich verurteilen und umbringen wollen. Und die Tempeldiener kommen unverrichteter Dinge zurück. Und die hohen Priester sagen, was ist denn da los, wo habt ihr denn? Und sie sagen, noch nie hat ein Mensch so geredet. Wissen Sie, meine Sehnsucht ist, deutlich zu machen, in der Verkündigung, in der Feier des Gottesdienstes, dass wir jemanden kennen, von dem die Menschen sagen, noch nie hat jemand so geredet. Er ist so anders, so herausfordernd, so groß, so hingegeben, so wahrhaftig. Wissen Sie, je näher ich darüber nachdenke, desto mehr kommt mir auch, dass es eigentlich aus meiner eigenen menschlichen Natur mit all ihrer Begrenztheit kein Wunder war, dass sie ihn loswerden wollten. Jemand, der so wahrhaftig ist, so lebendig, so voller Liebe, so voller Freiheit, mit dem zu leben, ist so eine Herausforderung, dass es in ihnen die Wahl gibt, in mir die Wahl gibt, entweder ich will ihn weghaben oder ich bete ihn an. Und das war die Alternative im Alten und in seiner Zeit, im Alten Bund und im Neuen Bund, immer. Je näher wir ihm kommen, je mehr wir verstehen, wer er ist, desto mehr klärt sich in uns, entweder ich fall vor ihm nieder oder ich will ihn weghaben. Es gibt im Grunde keine Alternative dazu. Es sei denn, die Alternative ist, ich bleibe in der Distanz, lese 2, 3 nette Geschichten und rede gescheit über ihn daher. So wie man das irgendwie immer macht. Aber das ist, glaube ich, für uns keine Alternative. Zumal, liebe Schwestern und Brüder, wir glauben, er ist da. Wir glauben Realpräsenz. Er ist da und will sich uns verinnerlichen, uns einverleiben, damit wir Menschen werden, die verständlich machen, noch nie hat ein Mensch so geredet. Wenn irgendwo Freiheit ist, Wahrhaftigkeit, Liebesfähigkeit, dann dort. Wenn die Erfüllung erfahrbar ist, wo sich alle unsere Sehnsüchte kulminieren, zusammenlaufen, erfüllen, dann dort. Aber die Frage ist, sind wir davon schon mal berührt worden? Haben wir das schon mal so an uns herangelassen, dass sich uns das Herz umdreht und bewegt und wir anfangen, neu über ihn zu sprechen? Nicht nur in netten Geschichten, sondern so, dass wir lernen zu sagen, noch nie hat jemand so geredet. Voller Achtung, voller Ehrfurcht, voller Liebe zu ihm. Der Thomas von Aquin hat einmal gesagt, die Liebe ist eine vis concretiva, eine Kraft, die zusammenwachsen lässt, die konkret werden lässt. Was bedeutet das im Blick auf uns? Ja, je mehr sie jemand werden, der den Herrn liebt und aus ihm lernt, die Menschen zu lieben, desto mehr werden wir tief zu der Person, die wir von ihm her sein können. Desto mehr werden wir konkret, konkretiver, da kommt unser Konkret davon her, stehen wir mit beiden Beinen auf der Erde und haben das Herz im Himmel und sind in der Lage, dem anderen um seinetwillen zu dienen. Aus dieser Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder, glaube ich, wächst Kirche. Papst Benedikt hat immer gesagt, Kirche wächst durch Anziehung, nie durch Propaganda. Wir können, glaube ich, Propaganda und Medien und Facebook-Auftritte und Internetfilme machen, so viel wir wollen. Wenn nicht etwas von dem durchkommt, dass wir den kennen, der anders als je ein Mensch gesprochen hat und gehandelt hat und geliebt hat, wenn das nicht zum Ausdruck kommt, dann ziehen wir niemanden an. Das heißt, meine Frage, meine Herausforderung an mich selber immer jeden Tag neu als Bischof ist, lebe ich aus dir, Herr? Bist du die DNA meines Lebens, meines Denkens, meines Fühlens, meines Handelns? Bin ich von dir durchdrungen, sodass ich sagen kann, mit ganzem Herzen, allen Gedanken, alles, was ich habe, will ich dir gehören, nicht damit ich dich noch mehr benutzen kann, sondern damit du mich benutzen kannst? Das ist unsere Frage und unsere Herausforderung. Kirche, liebe Schwestern und Brüder, erneuert sich nur aus Heiligkeit. Nur aus dem, je tiefer mit ihm, je tiefer bei ihm, und aus dieser Tiefe können wir weiter rausgehen und drehen uns nicht mehr um uns selbst. Wir alle neigen dazu, ich auch, um uns selber zu drehen. Aber Kirche lebt aus der Liebe zu ihm und vor allem zuerst aus dem sich geliebt wissen von ihm. Aber auch da ist immer wieder die Frage, Herr, glaube ich das? Glaube ich wirklich, dass du mich meinst, mich liebst, mich verwandeln willst, mich erneuern willst? Glaube ich das? Ich stelle mich immer wieder hin vor ihn oder sitze mich oder lege mich vor ihn hin im Gebet und bitte ihn, dass er mir hilft, das zu verstehen und dem zu vertrauen. Weil nur aus dem Vertrauen werde ich auch zu dieser Hingabe befähigt, zu einer Hingabe, die dann auch ihn sehen lassen kann. Und nicht nur insgeheim doch mich selber. Auch das ist die Versuchung jedes Predigers, jeder Verkündigerin, liebe Schwestern und Brüder. Benutze ich dem Herrn, damit ich selber gesehen werde? Oder verkündige ich ihn, damit er gesehen wird? Und damit die Leute verstehen, so wie er hat noch nie einer auf der Welt gelebt. Und den kennen wir. Und er ist für uns gestorben und auferstanden. Aus dem erneuert sich Kirche. Ich sage immer, mein Anliegen ist Sehnsucht wecken nach ihm, nach seiner Nähe, nach seiner Mitte, nach unserem Handeln aus ihm. Keine Tadel, lieber Herausforderung, lieber lassen wir uns neu entzünden, neu anstecken. Und ich bin dankbar, dass Sie sich auch dem Thema gestellt haben. Wenn Sie fragen, was heißt Gott um Gottes Willen lieben, dann ist es ungefähr, zielt es in die Richtung. Ihn um seinetwillen lieben. Dieser Richtung liegt, glaube ich, die Frage oder die Antwort auf die Frage, wie erneuert sich Kirche. Und das heißt nicht, liebe Schwestern und Brüder, dass ich Ihnen nicht dankbar wäre für alles, was Sie in der Kirche von Passau tun, für alle Ihre Mitarbeit, für alles gehen wollen im Dienst des Herrn. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist eine Herausforderung auch an mich selber, vor allem auch mit der eigenen Begrenztheit, die wir alle mit uns bringen. Aber wir dürfen, glaube ich, uns immer wieder neu daran erinnern, aus wem wir eigentlich leben. Amen.